Also für mich ist es keine Bärenmarkt-Rallye und die Chancen, die sich mit diesen Disruptionen ergeben, die sind massiv, die sind erheblich. Seit Doge, DOG, Elon Musk, bewegt sich nichts mehr nach oben. Dann werden wir uns wundern, wo der Dollar bewertet ist zum Ende des Jahres. Was läuft hier schief? Es gibt doch einen Grund, dass wir vom ersten Platz innerhalb der Eurozone auf den letzten durchgereicht werden. Ich bin groß geworden in einem Europa, das sich für Frieden einsetzte, nicht für Krieg. Das Thema Edelmetalle bleibt in meinen Augen ein enorm attraktives Thema, sage ich seit 2001.
Servus Leute, da hat Volker Hellmeyer gerade eine Steilvorlage geliefert. Stichwort Gold und Edelmetalle. Wir bekommen in den letzten Wochen so viele Fragen dazu und jetzt werden alle beantwortet. Unser großer Leitfaden, Gold kaufen, in Gold investieren. Alles, was du wissen musst. Jetzt kannst du es dir kostenlos downloaden. Link in der Videobeschreibung. Und da ist wirklich alles drin, was du wissen musst. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ihr seht ihn sehr, sehr gern. Er ist Chefvolkswirt der Netfonds AG und Börsenexperte. Herzlich willkommen zurück, Volker Hellmeyer.
Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Und wir freuen uns, Volker, auf deinen Klartext. Der kommt dir immer sehr gut an bei den Leuten. Und vor allem hast du ja das große Ganze im Blick, auch wirklich die Geopolitik und auch die historischen Zusammenhänge. Da freue ich mich heute sehr drauf, denn es gibt einiges zu besprechen. Und Leute, wenn ihr solche Interviews nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt den Kanal abonnieren. Da könnt ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn euch die Interviews gefallen. Die Frage aller Fragen, Volker, fangen wir mal mit der schnöden Börse an. War das jetzt eine Bärenmarkt-Rallye oder nicht? Das ist ja die Frage aller Fragen gerade.
Also für mich ist es keine Bärenmarkt-Rallye. Ich habe die Amplitude auch nach unten ein bisschen unterschätzt, aber die Amplitude nach unten auch privat selber genutzt. Weil man muss sich einmal hinterfragen, wenn man diese Neubewertung bekommt, DAX zum Beispiel von 23.476 war bisher erst hoch. Wir sind im Moment wieder dicht dran. Runter auf unter 20.000. Ja, sind die Unternehmen jetzt so viel schlechter oder ist das eher eine Stimmungslage der Börse? Diese Fragen müssen wir uns immer stellen. Und auch eine Microsoft kaufte man dann, glaube ich, zum Kurs von Ende 2023. Und dann muss man sich fragen, ja, was ist seitdem passiert? Sind die Unternehmensergebnisse besser oder schlechter geworden? Und wie ist das Geschäftsmodell aufgestellt? Frei nach Warren Buffett. Haben die einen Burggraben, ja oder nein? Und dann kann man eben wertvolle Aktien zu günstigen Preisen erwerben. Und wenn wir uns die letzten 2 Jahre mal anschauen, dann ist jede Korrektur nicht an die Zielzonen gelaufen, die nach Textbuch der technischen Analyse hätten erreicht werden sollen. Und das sagt etwas aus über die Positionierungsgrade. Normalerweise sagt uns die Markttechnik, wow, wenn Slow Stochastics, MACD, das sind so Kennziffern, sehr hoch sind, aus der Norm raus sind, dann ist das Ausdruck, dass der Markt überkauft ist. Und da haben wir die letzten 2 Jahre Anomalien. Die technischen Indikatoren sagen das, implizieren eine starke Korrektur. Die gibt es ja auch häufig, das sind 10-15%, aber die werden innerhalb von Tagen aufgeholt. Warum? Weil der tatsächliche Positionierungsgrad an den Märkten, insbesondere der professionellen Großanleger, gar nicht so ist. Die haben große Teile abgesichert und dann fehlt nachher Munition, das Ganze weiter nach unten zu treiben. Und dieses Phänomen haben wir seit 2 Jahren und dieses Phänomen ist jetzt wieder bestätigt worden. Und insofern läuft das Ganze für mich unter Chance und auch im Hinblick darauf, kriegen wir jetzt einen Bärenmarkt? Nein, da sehe ich uns nicht und das können wir im Gespräch ja gleich klären auch. Für mich ist die gesamte Debatte, die wir führen, durch die Disruption, die natürlich erstmal verunsichern, zu sehr getaktet auf das Thema Risiko und zu wenig getaktet auf das Thema Chance. Mhm. Und die Chancen, die sich mit diesen Disruptionen ergeben, die sind massiv, die sind erheblich. Einmal sektoral, aber auch in der Gesamtheit für die Weltökonomie. Und insofern fand ich sehr interessant, dass der IWF jetzt ordentlich die Wachstumsprognose der Weltwirtschaft kürzte. Ich bin mir mit zu 65% sicher, also immer noch ein erhebliches Risiko von 35%, dass die September-Prognose des IWF wieder eine Aufwärtsrevision mit sich bringen lässt. Das einfach mal so als Auftakt.
Bin ich sehr gespannt, gerade auf die Chancen. Wie hoch ist dann die Cashquote jetzt bei dir ungefähr? Also du hast ja ordentlich nachgekauft, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ich habe immer noch eine Cashquote von 20%.
Okay, also da ist
aber
noch
die war deutlich höher. Also da ist noch sie lag bei bis zu 40% und jetzt habe ich die quasi gehälftet, ja.
da sind wir gerade ungefähr ähnlich. Ich habe auch so ja ein bisschen unter 20%, aber ja, da sitzen wir sozusagen im gleichen Boot. Ich bin ja auch vorsichtig optimistisch, aber ich muss sagen, wenn ich spreche mit vielen Experten und es ist schon eine sehr schlechte Stimmung. Es sind natürlich auch einige bullish oder positiv oder wie du, die sagen, ja, es ist gerade nicht einfach, aber trotzdem, man muss auch die Chancen sehen. Trotzdem, viele sagen auch, die USA sind eigentlich schon pleite. Hans-Werner Sinn zum Beispiel, der ist jetzt kein Börsenexperte, aber er schon ein angesehener Volkswirt, ein vielleicht sogar der bekannteste in Deutschland. Dann geht's hin zu, bald sind die Regale leer in den USA, weil keine Waren mehr aus China kommen. Also was macht dich da gerade so optimistisch? Warum bleibst du so cool?
Also ich schätze Hans-Werner Sinn sehr und wir sind in vielen Analysen, fangen wir mit der ersten Frage an, im Moment sehr identisch unterwegs in der Bewertung auch Deutschlands, Europas. Aber mit dem Thema, wann ist ein Staat pleite, ist es eine heikle Frage. Wir können es einmal festmachen an Verschuldungsdaten, jetzt mal ohne die Schattenhaushalte und Rentenverpflichtungen und Ähnlichem. Dann sind wir bei Japan bei 235%. Jetzt aktuell Fiscal Monitor aus dem April vom IWF, 235% der Wirtschaftsleistung. Die USA liegen knapp unter 130%. Also wenn wir dieses den Maßstab Japan als Worst Case nehmen, dann sind die USA davon weit entfernt. Und natürlich, wenn man von diesem klassischen Modell ausgeht, 60%, was wir ja auch in den Maastricht-Kriterien verortet haben, dann liegen die USA weit darüber. Aber wir haben auch europäische Länder, nehmen wir Griechenland, wir kommen von 220%, liegen jetzt unter 160% innerhalb von 3 Jahren um 60% reduziert. Das ist Staatsbankrott sehe ich nicht. Das sehe ich differenziert, solange dieser Status auch bei den USA da ist, dass der Leitwährungsstatus noch gegeben ist. Der ist gegeben, der wird auch weitergegeben sein, losgelöst von den jetzigen Debatten. Der erodiert zwar peu à peu, aber er ist erstmal weiter auf absehbare Zeit gegeben. Solange das der Fall ist, können sie sich verschulden, wie sie wollen. Und ich möchte auf eins hinweisen. Und das sind jetzt aktuelle Daten. Die sind noch nicht so belastbar. Seitdem Trump Präsident ist, und ich schaue jeden Tag darauf, bei der Treasury gibt es Debt Down to the Penny, eine Seite, und dann sieht man jeden Tag die Veränderung der Staatsverschuldung, der Gesamtverschuldung. Seit Doge, DOG, Elon Musk, bewegt sich nichts mehr nach oben. 36 Billionen, 212 Milliarden sind es aktuell. Das ist ein Haufen Geld, keine Frage, aber bitte auch ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung setzen. Also normalerweise haben wir Zunahmen pro Monat in der Größenordnung 100 bis 200 Milliarden US-Dollar. In der Biden-Administration, da passiert nichts mehr. Jetzt die Frage, ob die das immer noch so updaten oder ob sie den Fundus, wie sie die Daten darstellen, verändert haben, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Aber ich bin schon irritiert, weil das ist eine ganz neue Qualität. Wenn sich das weiter so fortsetzen sollte, dann werden wir uns wundern, wo der Dollar bewertet ist zum Ende des Jahres. Ich sage, bin ich hier tentativ vorsichtig, aber das steht nochmal im Widerspruch zu dem, was Professor Dr. Sinn jetzt in den Raum stellt. Das ist eine hohe Staatsverschuldung, aber wir sehen eben, anders als andere Länder, folgen hier die USA, Griechenland, hier wird konsolidiert, hier werden Maßnahmen getroffen, um der Defizite Herr zu werden. Davon sind ja andere Länder weit entfernt.
Gut, man muss ja eh sagen, in der eigenen Währung kann ein Staat ja nicht pleite gehen. Also es kann natürlich eine Monsterinflation theoretisch geben. Die Gefahr kommt ja eher vom Anleihemarkt, dass da eben zu viel Druck ausgeübt wird. Das ist ja auch, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Und da kommen wir gleich auch noch zum Konflikt mit China natürlich. Das ist ja was, wo sich viele Sorgen machen. Wer sitzt da am längeren Hebel? Ganz kurz vielleicht, wir wollen später über Deutschland ausführlicher noch sprechen. Erster Eindruck, Kanzlerwahl, Friedrich Merz. Ist dein erstes... Kommentar.
Ein hanseatischer Diplomat. Ich mag Klartext. Und ich komme jetzt gerade von unserem VIP-Event von Netfonds. Wir hatten im Allgäu. Und da habe ich unseren Topcon auch gesagt, ja, das war rumpelig, das ist holprig. Das ist historisch auch einmalig, aber das bewerte ich nicht über. Sondern es geht hier um Kontext, um Inhalte. Und ich wünsche dieser Regierung sehr viel Erfolg, hanseatisch, diplomatisch. Der Gesamtstaat von, wie man die Finanzermächtigung bekommen hat, erzählt alles sehr, sehr fragwürdig. Aber ich habe unseren Kunden folgendes Statement gebracht. Als Gerhard Schröder gewählt wurde, hätte man mich gefragt, ob er die größte Reform Deutschlands seit 1949 umsetzte, dann hätte ich das zu Beginn verneint. Und insofern möchte ich, dass wir auch dieser Regierung, die jetzt antritt, the benefit of doubt geben, wie es im Englisch heißt. Also ein bisschen Vorschusslorbeeren sagen, okay, die normative faktische Lage ist kritischer als unter Gerhard Schröder. Es besteht Handlungsbedarf. Wir sehen, in Teilbereichen wird es thematisiert. Ich war sehr angetan gestern von der ersten Aktion mit dem Digitalministerium, wo jetzt übergreifend in 6 andere Ressorts das Digitalministerium Zugriff bekommt, weil das ist eines der großen Probleme, das wir haben. Mhm. Finde ich gut. Der zweite Punkt, die degressiven Abschreibungen, finde ich gut. Sie werden aber nicht so top wirken, weil sie wirken wahrscheinlich nur auf die Unternehmen, die binnenwirtschaftlich hier fokussiert sind und keine Alternative im Ausland haben. Die Rahmendaten bezüglich der Konkurrenzfähigkeit, die müssen wir erst wiederherstellen. Für Unternehmen, die aber nur in Deutschland tätig sind und erfolgreich sind, ist das in der Tat eine hohe Initiative, um zu investieren. Aber damit bleiben wir unter dem Potenzial, das normalerweise bei gegebener Konkurrenzfähigkeit hätte entstehen können. Das heißt, wir haben viele Themen, die richtig sind. Bei der Außenpolitik können wir vielleicht auch noch drüber reden nachher. Besteht enormer Handlungsbedarf aufgrund unseres Geschäftsmodells, dass wir es wieder aktiv auch vertreten können. Aber insofern gehe ich ran und sage, okay, ich wünsche dieser Regierung jeden Erfolg und unserem Hellmeyer-Report heute Morgen habe ich auch geschrieben. Ja, ich helfe gerne im Hintergrund mit Argumenten, mit Sichtweisen, weil es geht hier nicht um persönliche Befindlichkeiten. Ganz deutlich, hier geht es darum, dass wir die existenziellen Fragen unseres Landes, die alle mit der Wirtschaft korreliert sind, so auf die Beine stellen, aus Verantwortung gegenüber der gegenwärtigen Generation, auch der zukünftigen Generation, dass wir Zukunftsfähigkeit generieren. Das ist der einzige Job und da interessiert mich keine Parteidebatte mehr. Sag ich ganz ehrlich, wir brauchen hier einen großen Wurf und wer hier glaubt, noch aktive Parteipolitik machen zu müssen, und nicht die Interessen der Res Publica, der öffentlichen Sache zu vertreten, der das Thema verfehlt, 6 Sätzen.
Starkes Statement. Ich finde es sehr gut. Also du bist ja auch immer kritisch, Klartext, aber man kann ja auch mal Chancen geben. Und wir wollen es ja hoffen, dass die Regierung einen guten Job macht. Das würde uns ja allen gut tun. Wir werden das aber natürlich kritisch beleuchten. Lass uns nochmal zurückgehen. Jetzt würde ich das gerne ein bisschen aufdröseln. Du hast jetzt schon über Außenpolitik gesprochen, über Chancen, auch Sachen, die sicherlich falsch gelaufen sind und wie wir uns auch positionieren können. Denn es gibt ja auch eine Chance. Die USA sind ja gerade durchaus im Umbruch. Da ergeben sich auch Chancen für die USA natürlich, aber auch Chancen für Deutschland und Europa. Fangen wir mal mit Trump an. Jetzt bist du vorher ein bisschen geschickt ausgewichen. Also ja, dass die Schulden weniger steigen, sicherlich eine Chance. Aber dann ist ja schon die Frage, unter Biden lief es ja ganz gut, die Wirtschaft. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, war natürlich durch die Schulden auch aufgeblasen. Ist immer die Frage, wie nachhaltig ist sowas? Trotzdem ist die Frage, wenn da weniger Geld fließt, gibt es dann erstmal eine Abkühlung? Da machen sich ja gerade viele Sorgen, dass es eine Rezession geben könnte. Und dann nochmal, wenn einfach jetzt die Probleme sichtbar werden von den Zöllen, vom Handelskrieg. Wie gesagt, der Schiffsverkehr aus China ist zusammengebrochen. Glaubst du nicht, dass es da jetzt im Mai, Juni erstmal richtig rumpeln kann? Weil Deals haben wir ja noch keine.
Ja, in der Tat. Also ich habe gesagt, für mich ist das dritte Quartal eigentlich die entscheidende Größe, wo wir dann stehen werden. Aber zunächst einmal jetzt zur Debatte über Rezession, ja oder nein. Mhm. Also wenn man sich wirklich in der Sache und in der Tiefe mit dem Thema beschäftigt, weiß man, dass diese enorm hohen Handelsbilanzdefizite werden. Jetzt für den Monat März minus 142 Milliarden US-Dollar, eine historische Höchstmarke. Wir kommen so im Schnitt von 70 bis 80 Milliarden. Und das gesamte erste Quartal, für das wir jetzt die BIP-Daten bekommen, aufs Jahr hochgerechnet minus 0,3%, heißt im Quartalsvergleich minus 0,1, ist verzerrt durch diese Importstatistik. Das heißt, je höher ein Handelsbilanzdefizit ist, das wird von der Wirtschaftsleistung abgezogen. Das heißt, wir haben jetzt Vorwegnahme von Importen gehabt, um die Zölle zunächst einmal auf kurzfristige Sicht zu vermeiden, auf die importierten Waren. Und dadurch haben wir diese Negativanpassung in der gesamten Wirtschaftsleistung. Da das aber eine Vorwegnahme ist, werden jetzt in den nächsten Monaten weniger Importe laufen und dementsprechend das Wachstum wieder positiv beeinflusst werden durch ein geringeres Handelsbilanzdefizit. Und das muss man erstmal sehen. Das heißt, diese minus 0,3, die interessieren mich gar nicht. Das sind Old News, die mit Technik, mit Methodik der Welthandelsflüsse vor dem Hintergrund dieses Zollkonflikts zu tun haben, aber nicht Ausdruck einer endogenen ökonomischen Schwäche ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen, dass die Investitionsflows absolut weiter in die USA laufen. KI, da reden wir von 1 Billion zugesagter Investitionen seitens der Privatwirtschaft plus staatlicher Förderung. Also das sind Größenordnungen, die sind irrsinnig. Wenn wir die Pharmabranche nehmen, dann war es, glaube ich, zuletzt Roche, aber auch die amerikanischen Unternehmen. Investitionszusagen im zweistelligen Milliardenbereich aufsummiert im dreistelligen Milliardenbereich. Dann schauen wir mal nach Europa. Was haben wir denn in diesen beiden Branchen? Sehr, sehr überschaubar. Also ich will jetzt sagen, es ist nicht nichts oder gar nichts oder überhaupt nichts, aber wir fallen dramatisch ab, weil die Rahmendaten, die in den USA gesetzt werden, einfach attraktiver sind. Deswegen ist für mich diese Debatte, brechen die USA ein und so weiter, das ist im Hinblick auf kurzfristige Datenerhebung, ist diese Debatte erlaubt. Wenn ich mir aber das große Bild anschaue, dann komme ich zu einem anderen Urteil. Für mich ist der entscheidende Punkt, was die USA hier machen, ist, dass man sich aufstellt für eine Weltordnung nach der aktuellen Weltordnung. Das heißt, weg von der Unilateralität hin nicht zu einem rein multilateralen System, aber einem sehr viel multilateraleren System, wo die Vorteile der USA mit Leitwährungsstatus, ich kann Außenhandelsdefizite nach Gutdünken haben oder Staatsdefizite nicht mehr möglich sein werden. Und diese ganzen Maßnahmen, die hier getroffen werden, die sind übergreifend über mehrere Präsidentschaften. Und das wird eben genau auch ausgeblendet. Wir haben eine Konsistenz in dieser Politik von Obama seit 2013, 14 über Trump 1, über Biden jetzt zu Trump 2. Und das wird nicht gesehen. Da wird immer so, oh, Disruption, ist nicht berechenbar. Das ist vor diesem Hintergrund sehr berechenbar. Erst Ausschaltung der WTO begonnen unter Obama, damit man Sanktions- und Zollpolitiken wie jetzt überhaupt implementieren kann. Übrigens beendet, keine Schiedsgerichtsbarkeit mehr durch WTO im Jahr 2019 unter Trump. Dann das IRA-Programm, Anlockung von Investitionen bei jeder rechtlichen Grundlage, nicht WTO-konform. Und jetzt diese Zollpolitiken. Und nochmal, Trump hat ja recht. Die tarifären und nicht tarifären Handelshemmnisse waren in den USA dramatisch geringer als in fast allen anderen Regionen der Welt. Das war ein Trade-off. Wir bekommen kleine Vorteile im Handel. Dafür unterstützen wir den Leitwährungsstatus und den Machtstatus der USA. Das war der Trade-off. Und da die USA jetzt aber einen neuen Weg gehen, hin zu einer nicht multilateralen, aber multilateraleren Welt, steht dieser Trade-off eben auch zur Disposition. Mich wundert es, dass es einen Mangel an Intellektualität in der Erkenntnis im medialen und politischen Raum gibt und dass man jetzt so tut, als wären diese Dinge, die wir uns mal erarbeitet haben, an tarifären und nicht tarifären Vorteilen, wenn es denn Vorteile sind, gegenüber den USA, dass die sakrosant sind. Die sind nicht sakrosant. Alles ist in Bewegung. Das ist eben das Tolle bei Disruption. Deswegen, ich sehe Chancen. Und lass mich das noch ganz kurz ausführen. Ich weiß, das wird wieder so ein Monolog. Wir wollen ja ein Gespräch führen. Aber ich sehe tatsächlich die Chance. Aktuell werden jetzt ja am Wochenende gerade die Gespräche aufgenommen zwischen China und den USA in der Schweiz. Zur Lösung des Handelskonfliktes. Ich sehe die Chance, dass wir im dritten Quartal auf die Weltwirtschaft bezogen weniger Zölle haben werden als vor dem 2. April, als das ganze Drama hier begann. Und Zölle sind Rigiditäten, sie nehmen Potenzialwachstum aus der Weltwirtschaft raus. Und das hat der Markt überhaupt noch nicht in der Debatte. Dann würden wir das Potenzialwachstum der Welt sogar noch positiv erhöhen. Also ich sehe diese Chance und jetzt willst du mich natürlich fragen, stell mir bitte jetzt die Frage, bei wie viel Prozent siehst du die Chance? Deinen Job?
Ja, und ich bin jetzt gespannt. 50-50.
Also ich bin beinahe, also privat, nicht öffentlich würde ich sagen, 60%, dass genau das passiert. Weil die USA wollen Gewinner sein, die wollen mehr, die wollen Business machen. Da ich aber hanseatischer Diplomat in dieser Sendung bin, sage ich 45%. Okay, aber meine persönliche, private Meinung ist 60%. Die professionelle ist 45%, also ein wenig reduzierter in der Euphorie.
Also wenn wir mal ein bisschen positiv rumspinnen oder was heißt rumspinnen, einfach mal positiv denken und das, was du gerade ausgeführt hast, dann könnte das ja noch ein Bombenjahr werden, wenn wir jetzt, ob es jetzt im dritten oder vierten Quartal kommt, auf absehbare Zeit, das könnte ja ein richtiges Feuerwerk werden, für die Börse natürlich, aber auch für die Weltwirtschaft. Jetzt nehmen wir noch an, Deutschland liefert dann auch noch einigermaßen oder überrascht positiv. Das Gute ist ja jetzt auch bei März, habe ich mir gedacht, jetzt wird ja alles niedergeschrieben und natürlich war es eine Klatsche, natürlich war es peinlich, aber die Erwartungshaltung ist eigentlich so niedrig. Das kennen wir von der Börse, da kann man eigentlich fast nur positiv überraschen. Also eigentlich kann man es ja auch mal so rumsehen. Ja, ganz kurz, ist das jetzt, du hast es ja gerade beschrieben, ist das ein großer Plan, den die USA da verfolgen seit Jahren? Und vielleicht nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, was machen sie aus deiner Sicht richtig? Berücksichtigen sie, dass quasi der globale Süden stärker wird und dass sich alles ein bisschen mehr aufteilt? Oder wie kann man das verstehen?
Das ist genau der Punkt. Die Welt verändert sich. Der Süden ist in der Rohstoffversorgung unabhängig. Mit der chinesischen technologischen Führerschaft können wir nachher nochmal drauf eingehen. Also, sie führen in den wichtigen Wissenschaftsfeldern zu rund 90%. Wir spionieren jetzt in China. ESPY-Institut sagt das aus, nicht St. Petersburg oder Guangzhou oder Peking. Das kommt aus Australien, diese Berechnung. Ich verfolge das sehr genau. Und da findet Europa nicht statt, China führt. Also wenn ich das alle, natürlich muss man sich darauf einstellen seitens der USA. Und auch dieses Thema dann, es gibt einmal den ökonomischen, den Forschungsaspekt, dann gibt es den militärischen Aspekt. Das, was jetzt bei Trump läuft, ist, es gibt die Kontinuität, gehe darauf gleich nochmal ein, ist sich geostrategisch, militärisch so aufzustellen, deswegen das Thema Grönland, Kanada, Panama-Kanal, dass man etwas mehr Hebeleffekte hat. Ja, das hat jetzt nichts mit Völkerrecht zu tun. Das ist einfach eine Feststellung, dass diese Positionen von den USA vertreten werden. Das sind alles für mich Indizien, dass meine Analyse oder das Prisma, durch das ich schaue hier, das Richtige ist. Und nochmal, bei einem Streit zwischen Demokraten und Republikanern, was Innenpolitik anbetrifft, sehe ich in der Außenpolitik eine große Linie. Es gibt auch einen Linienbruch, also Demokraten waren früher gerne auch für Krieg. Das war ganz früher mal ganz anders, aber das hat sich verändert. Die haben gerne militärisch das gelöst. Trump hat da einen anderen Ansatz. Aber dieser Ansatz bedeutet nicht, dass die Ziele nicht verfolgt werden, die auch zuvor verfolgt wurden, nur mit anderen Mitteln. Das heißt, wir verändern die Mittelanwendung, aber nicht das Ziel. Und das ist für mich die größte Kontinuität, wie gesagt, seit Obama, über Trump 1, über Biden, über Trump 2 jetzt, dass man genau sich auf diese Konstellation einstellt. Und das ist noch ein wichtiger Punkt. Also die USA wirken im Moment unberechenbar. Nein, sie haben Thinktanks, die diese gesamten Aspekte, die ich eben genannt habe, seit langem auf der Agenda haben und losgelöst von dem, wer Präsident ist in dieser außenpolitischen Aufstellung, von allen Administrationen im Grunde genommen verfolgt werden. Das ist die Linie. Und an der kann man sich orientieren in Brüssel, in Berlin, in Paris. Man hat es leider nicht gemacht. Man hat Trump-Bashing gemacht, was das Dümmste war auf der Welt. Nochmal, wer sich mit Außenpolitik beschäftigt, weiß, dass die Kunst der Diplomatie das ist, manches zu denken, aber nicht alles zu sagen. Wir haben mit Außenpolitik, Symbolpolitik nach außen gemacht, häufig fokussiert auf die eigene Bevölkerung, um sich selber auch einen guten Status zu verleihen und moralisch ganz weit oben zu stehen. Diplomatie im Großen läuft anders. Die konträren Positionen werden unter 4, 6, 8, 10 Augen ausgetauscht, aber nicht in der Öffentlichkeit. Da hat man einen gewissen Respekt zu zeigen. Und diese Respektlosigkeit, die ist uns in Deutschland, in Europa auf die Füße gefallen, dass wir im Grunde genommen heute im internationalen Geschäft zu großen Teilen in einer Form ignoriert werden, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht der Fall war.
Also können wir Zwischenfazit ziehen, wir bewegen uns auf eine neue Weltordnung zu, die USA sehen das schon lange, machen da einiges richtig oder vielleicht auch alles richtig und das ist aber eine große Chance aus deiner Sicht.
Es ist eine große Chance, weil ich sehe, wie gesagt, einmal die Chance, dass die tarifären Geschichten runtergefahren werden. Ja, wir gehen weg ein Stück weit aus dem globalen Organigramm. Man organisiert das Ganze jetzt bilateral mit Handelsabkommen. Aktuell haben gerade Großbritannien und Indien ein Handelsabkommen abgeschlossen. Das erste erfolgreiche übrigens nach Brexit, das bedeutende ist, sie hatten vorher schon kleinere. Aber das wird der Weg sein. Wir werden viel in bilateralen Handelsabkommen machen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass auch die WTO wiederkommt, weil wir brauchen die internationale Gesetzmäßigkeit. Ich möchte das nochmal darstellen. Wir haben 193 Länder in den Vereinten Nationen und 165 haben sich auf die WTO verständigt. Das heißt, man unterwirft sich der Gesetzbarkeit der WTO und damit haben wir Rechtssicherheit im globalen Wirtschaftssystem geriert. Das ist jetzt durch die USA, durch die Nichtbesetzung der Schiedsgerichte erstmal unterbunden worden. Aber wir werden wieder so ein Konstrukt brauchen, um in der globalen Wirtschaft Rechtssicherheit herzustellen. Also für mich ist es übrigens ein Skandal und bitte jetzt ganz genau zu hören bei den Ratingagenturen. Standard Poor's, Moody's, Fitch und Scope und wie sie alle heißen. Dieser Angriff auf die WTO seitens der USA, der hätte normalerweise bezüglich des Ratings Folgen haben müssen. Denn die Rechtssicherheit ist das wichtigste, eins der wichtigsten Kriterien, die es für Ratings gibt. Und dass man hier offenbar auf einem Auge blind ist, kennt man ja vielleicht aus Deutschland aus einer anderen Geschichte heraus, erhöht nicht die Glaubwürdigkeit dieser Institution, ganz im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil. Ich kann mich noch gut daran erinnern, nach der US-Wahl hast du gesagt, wirst du genau den Puls der Börse fühlen. Also da warst du ja skeptisch, jetzt bist du deutlich optimistischer. Das finde ich schon auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was sagst du denn zu dieser Diskussion, wer am längeren Hebel sitzt? Es wird ja eigentlich seit Wochen diskutiert, wer sitzt am längeren Hebel? Ist es China? Ist es Trump? Erst hätten viele wahrscheinlich gesagt, ja, die USA. Dann hieß es auf einmal, Trump hat sich verzockt. Wie schätzt du das ein? Und wie glaubst du, wenn es zu einem Deal kommt, wie wird das dann verkauft?
Gehen wir nochmal auf das Thema leere Regale ein, weil darauf hatte ich noch nicht geantwortet. Mhm. Die USA importieren enorm viel aus China, weil sie selber gar nicht die Kapazitäten haben. Und insofern war der Schuss mit 145% Zöllen auf chinesische Importwaren sehr, sehr sportlich, weil es trifft erstmal die US-Wirtschaft, den US-Verbraucher. Und das ist derzeit erkennbar. Jetzt wurden gerade Sojabohnenlieferungen umgeleitet. Man kauft jetzt nicht mehr in den USA, in Brasilien. Das kann für die Agrarwirtschaft in den USA dramatische Folgen haben.
Und das, also das würde auf Dauer nicht gut gehen, oder?
Das wäre schon. Geht auf Dauer nicht gut. Schwierig. Und deswegen gibt es jetzt auch die Gespräche. Und wir müssen mal genau anschauen. China hat irgendwann gesagt, so jetzt macht, was ihr wollt. Wir machen nichts mehr mit unseren 125% Zöllen. Ist das alles abgearbeitet? Macht, was ihr wollt. So. Und das war das Zeichen an Washington. Ihr habt euer Blatt überreizt. Und dann kommt man mit den Konsequenzen klar. Und seitdem haben wir eigentlich das Bemühen Washingtons. Und ich will nicht sagen, dass es eine Loser-Position ist, aber ist eine schwächere Position als zunächst verbal dargestellt. Hm. Das führt jetzt zu Konzessionen in diesen Gesprächen. Und ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, was rauskommt. Also nochmal die USA am Punkt. Sie brauchen die Reindustrialisierung. Und das muss man auch in Beijing verstehen. Wir brauchen ausgeglichene Volkswirtschaften. Der Anteil der Industrie, des produzierenden Gewerbes ist in den USA zu gering. Das hieße kontinuierlich weite Auslandsdefizite. Da muss sich was ändern. Aber es wird in meinen Augen durchaus ausgewogen sein, weil Peking hat Washington Grenzen aufgezeigt. Und ich mag nicht über Gewinner und Verlierer reden. Das ist wieder undiplomatisch. Im Außenverkehr redet man über Interessenausgleiche. Das ist viel besser. Und nicht immer weiß, schwarz, Gewinner, Verlierer, sondern wir brauchen einen Interessenausgleich. Und für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im dritten Quartal konstruktive Lösungen haben, die für alle gangbar sind und die für alle dann auch wieder ein hohes Maß an Berechenbarkeit haben. Das ist wichtig für Investitionstätigkeiten und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit liegt sehr, sehr hoch.
Gewinner, wenn wir mal nicht auf Länder schauen, sondern vielleicht auf Branchen eher. Du findest diese Reindustrialisierung, wenn wir es mal so nennen, der USA ja auch positiv. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit das funktioniert, wenn man mal auf komparative Vorteile zum Beispiel schaut, also ob das sicherlich bei manchen Sachen mag sinnvoll sein, aber die Frage ist, ob man da an Grenzen stößt. Welche Branchen siehst du denn da als potenzielle Gewinner?
Also erstmal bleibt Militär ein Gewinner, weil das sind jetzt Ermächtigungen, die gegeben werden, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Herr Pistorius kam heute gerade raus mit 60 Milliarden in Deutschland pro Jahr für die Ertüchtigung unserer Verteidigungsfähigkeit. Ich sage nicht Kriegstüchtigkeit, ganz wichtig. Das hat irgendein Herr vor 90 Jahren mal thematisiert oder 85 Jahren, dieses Wort mag ich nicht. Verteidigungsfähigkeit sehr wohl, ja. Und das passiert ja nicht nur bei uns. Das heißt, diese Branche wird weiterlaufen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich sehe den Technologiebereich absolut weiter nach vorne schießen. Also in schwäche Akkumulationsstrategien. Und um das alles darzustellen, brauchen wir die Old Economy. Aber das ist ein gewisser Nachzügler dafür. Dem fehlt so ein bisschen dieser Sex-Appeal, den andere Branchen im Moment haben. Aber das bleibt für mich so das Spiel, dass man im Grunde genommen in der Breite aufgestellt sein sollte. Aber auf jeden Fall dieses Thema Verteidigung und Technologie absolut in den Büchern hat. Also schauen wir uns einfach mal die letzten 20 Jahre an. Die Technologiesprünge gehen immer weiter. Man denkt immer so, jetzt ist man an der Grenze angelangt. Nein, das ist man nicht. Wenn wir jetzt mal Richtung China schauen, da laufen die Halbleiter demnächst auf Photonenbasis. Das ist erstmal viel energiesparender und es ist enorm. Er hat eine ganz andere Kapazität. Also auch da Technologieführerschaft in China als Beispiel. Ich habe das auch im Hellmeyer-Report vor einem halben, dreiviertel Jahr mal thematisiert. Nehme ich demnächst mal wieder auf, wenn es da Neuigkeiten zu gibt. Mhm. Aber deswegen, also ich finde es so sensationell, also die Kreativität, die wir in der Weltwirtschaft haben, die spiegeln wir in diesen Branchen am Ende. Und ich glaube daran. Und ich mache ja nebenher noch ein paar andere Sachen, also auch Start-ups und solche Geschichten. Es ist sensationell, auch was aus Deutschland kommt. Nur wir haben dafür leider in Deutschland zu wenig Kapital, um diesen Dingen wieder Luft unter die Flügel zu blasen. Mhm. Das ist alles noch unterproportional. Nachgeordnetes Thema übrigens, Herr Merz, falls Sie zuhören, für Sie.
Da geht sicherlich noch was. Volker, wie würdest du denn jetzt so ein globales Portfolio grob aufstellen, jetzt mal nach Regionen, weil viele schreien ja gerade raus aus US-Aktien und kürzen, also wenn wir jetzt mal so USA, Europa, Emerging Markets, China, vielleicht noch Japan, wie würdest du das so grob sehen für die kommenden Jahre?
Also wer vielleicht auch Indien noch? USA wurde zu Recht erstmal, waren die Gewinnmitnahmen da, das war sehr hoch bewertet und wir haben jetzt eine Bodenbildung gesehen. Also für mich bleiben US-Unternehmen, die Global Player sind, nochmal damit spiele ich die Weltwirtschaft. Und da gibt es einfach so viele Unternehmen, die einen Burggraben haben. Wir sind jetzt wieder bei Warren Buffett, wo ich sage, da möchte ich dabei sein. Punkt. Und insofern ist für mich weniger die Frage, in welchen Ländern investiere ich, sondern ich schaue auf die Unternehmen, in welchen Ländern sie dabei sind. Das ist viel entscheidender. Das heißt, wie ist ein Unternehmen, ich muss analysieren, wie ist ein Unternehmen aufgestellt, um von dieser globalen Konstellation zu profitieren. Und auch wenn wir die IWF-Prognose jetzt mal nehmen, die aktuell per April im World Economic Outlook, dann nimmt man ja das Wachstum runter, Weltwirtschaft 0,5, USA 0,9, Eurozone nur 0,2, aber damit liegen wir immer noch 1% unterhalb der USA. Auch im Bereich der Emerging Markets, der Schwellenländer des globalen Südens 0,5 nach unten. Aber es bleibt dabei, dass der globale Süden mit einem Wachstum dann von 3,7, 3,8% immer noch der Treiber der Weltwirtschaft ist. Allen voran der asiatische Raum. Also was ich aber belegen wollte, sage ich ganz ehrlich, ist ein bisschen mehr Afrika und Südamerika. Da auch durchaus, dass man schauen, gibt es da ETFs, gibt es Fonds, die so etwas abbilden, als eine Arrondierung. Also im Moment würde ich sagen, insgesamt 5% in diesen beiden Regionen. So weit habe ich mich noch nie aus dem Fenster gelegt. Aber der entscheidende Punkt ist auch hier wieder, der globale Süden kooperiert immer mehr. Und wenn wir uns die Entwicklung in Afrika als Beispiel in den letzten Jahren ansehen, dann sieht man, dass dieser Einfluss von China in Richtung struktureller Maßnahmen die Effizienz dieser Wirtschaftsräume erhöht. Und das macht sich dann irgendwann auch in den Unternehmensbilanzen bemerkbar. Wenn wir in Richtung Südamerika schauen, ist für mich dieses Thema Argentinien sensationell. Also da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin ja ein Freund von Reformpolitik. Aristoteles, wer Strukturen verändert, verändert nachhaltig die Konjunkturverläufe, dann die Einkommen. Predige ich seit 15 Jahren. Und dann, was wir in Argentinien sehen, also Griechenland hat damals innerhalb Europas dramatisch reformiert. Und es wurde auch lange Zeit nicht
gesehen. Stehen super da jetzt.
Die stehen jetzt in den Top 3 in der Eurozone. Und wir, wo wir vor gut 10 Jahren waren, wir Nummer 1, wir haben jetzt den letzten Platz. Wenn ich mir Argentinien anschaue, dann bin ich wirklich erstaunt, wie schnell die ersten positiven Wirkungen da sind. Also das heißt, auf der einen Seite Armut geht wieder zurück, Staatshaushalte sind ausgeglichen und es belegt noch einmal, und das bitte auch in Berlin, Herr Merz, Herr Klingbeil, schaut mal auf diese Dinge. Und dann seht ihr, dass Reformpolitik der richtige Ansatz ist. Dass weiter so sich in der Echokammer befinden, das Narrativ fortschreiben, frei nach Honecker, vorwärts immer, rückwärts immer. Sorry, das hilft nicht. Sondern wir müssen einfach uns mal ehrlich machen und sagen, was läuft hier schief? Es gibt doch einen Grund, dass wir vom ersten Platz innerhalb der Eurozone auf den letzten durchgereicht werden. Was ist Ursache? Wie sind die Funktionalitäten? Wie ist die Komplexität? Und ich glaube, dass man da auf dem richtigen Weg ist.
Volker, vielleicht ganz kurz, stellen wir uns mal vor, vielleicht sind Sie ja interessiert, Herr Klingbeil und Herr Merz schauen das Video. Was würdest du Ihnen gern zurufen? Was packen wir jetzt an in den kommenden Tagen? Jetzt geht's ja los. Also jetzt
sind das Erste ist, sich ehrlich machen, zu sagen, ja, wir haben massive Fehlsteuerung. Und das wichtigste Thema für Deutschland ist das Thema Energie. Das heißt, die Energie, die nachhaltige Versorgungssicherheit, das eine Bein davon, ist nicht gegeben, kurzfristig ja, nachhaltig nicht, ist aber für Investitionen entscheidend und Investitionen sind die Treiber vom Wachstum von heute und morgen. Zweiter Punkt, preisliche Konkurrenzfähigkeit. Ich hatte jetzt gerade einen Gastchart 5 Jahre in der letzten Woche gemacht. Wir haben einen Anstieg um 644%, auf 5 Jahre Sicht in den USA 68%. Wir sind nicht konkurrenzfähig. Tut mir leid, und da hilft nicht ein bisschen hier und da kosmetisch zu argumentieren. Wir müssen das Problem begreifen. Und dann heißt das, nichts anderes als sich gerade machen. Wir haben die Zahlen jetzt für die russischen Gasimporte oder Energieimporte im letzten Jahr von der Europäischen Union bekommen. Das war ein Anteil von 19% und man will jetzt planen machen, 2027 gar nichts mehr. Kann ich nur sagen, Leute, ihr irrt euch schon wieder. Es geht nicht ohne russische Energie. Wir müssen ansonsten woanders teuer kaufen und die kaufen dann wieder bei den Russen billig und wir haben komparative Nachteile für den Standort. Bitte ehrlich machen und auch sagen, wenn man Fehler gemacht hat in der Planung in den letzten Jahren, sich gerade machen, sagen, ja, okay, das war Symbolpolitik. Punkt. Und wenn wir sehen, wie pragmatisch Japan damit umgeht, die USA damit umgehen und wir moralisch, dann ist diese Moral sehr teuer. Und wenn diese Moral am Ende so teuer ist, dass wir unser Geschäftsmodell an die Wand fahren dafür, dann werden wir auch die grünen Ziele nicht erreichen können. Also gerade machen in diesen Themen. Und da ist noch Handlungsbedarf für diese Regierung da. Ansonsten in vielen Bereichen geht das in die richtige Richtung. Aber mutiger sein, wir brauchen Steuern im Durchschnitt der westlichen Länder. Und wir liegen ganz weit oben. Und bitte. Geht natürlich auch mit dem Digitalisierungsministerium jetzt in die richtige Richtung. Aber wir müssen entbürokratisieren, massivst. Wir haben in den letzten 20 Jahren staatliche Aufgaben in die Unternehmen verschoben und dort entsprechend für immer mehr Paperwork gesorgt. Das gilt es massiv zu reduzieren. Und wenn wir das schaffen, wenn wir diese Lust wieder haben auf Leistungsgesellschaft, auf Gewinnen und nicht zu verlieren, dass dieser Mindset wird dann kommen, wenn wir wieder Erfolg haben, weil es bringt einfach mehr Spaß, Erfolg zu haben als Misserfolg, kann ich aus meinem eigenen Leben sagen. Also dann bin ich wirklich guter Dinge und wir müssen wahrscheinlich durch diese Katharsis, durch diese Krise hier im Moment gehen, damit wir auch einen größeren Wurf hinbekommen. Solange es den Leuten noch zu gut geht, sind die Besitzstandswahrer immer in einer sehr starken Position. Wir müssen einfach greifen, wenn wir jetzt nicht agieren, dann nehmen alle Besitzstände für alle ab und dann haben wir am Ende eine ökonomische, gesellschaftspolitische und politische Destabilisierung. Wir sehen es jetzt schon im Vergleich zu vor 10 Jahren und das wollen wir auch nicht fortschreiben. Da hat man ja auch mal ein bisschen Gehirnschmalz und Intelligenz, das Muster der Vergangenheit zu erkennen und zu erkennen, dass es nicht das Muster der Zukunft sein kann.
Wollen wir hoffen, dass wir wieder klettern und Vorbilder gibt es ja genug. Also Griechenland wirklich faszinierend. Die Börse ist ja da auch wieder sehr gut gelaufen
zuletzt. Aber Mario, ganz kurz, es ist ja nicht nur Griechenland, es sind alle Reformländer. Wenn du dir anschaust, die stärksten Länder sind im Moment Griechenland, Spanien, Portugal, Irland auch noch, auch Reformland seinerzeit. Und selbst Italien hat in vielen Bereichen positive Entwicklung, nicht ganz so, auch da war der Reformpfad geringer, auch Frankreich. Aber insbesondere eben die Länder, die damals im Mittelpunkt der Krise standen, Griechenland, Portugal, Spanien, wow, die sind heute die Stabilisatoren Europas. Und das belegt nochmal mein Thema, Aristoteles, Struktur, Konjunktur, Cashflow, Einkommen.
dann wäre Europa eigentlich gut aufgestellt, oder? Also wenn Deutschland jetzt mal wieder in Schwung kommt, ich glaube, da warten ja auch viele drauf. Man hat schon gemerkt, gestern die Wahl, also das ist schon Wahnsinn. Unterm Strich ist ja jetzt nichts passiert. Trotzdem, es war überall voll. Auch Bloomberg hat sehr viel drüber berichtet. Also man hat das Gefühl, alle schauen auf Deutschland, denken sich, komm, bitte kriegt jetzt endlich mal den Hintern hoch.
Ich bete jeden Abend dafür. Also ich bin ein sehr gottesfürchtiger Mensch, nicht konfessionstechnisch, aber gottesfürchtig wie Bismarck. Und ich bete dafür jeden Abend, weil es tut mir manchmal wirklich persönlich weh, wenn ich sehe, wie wir hier das Thema Ökonomie ignorieren. Und bitte ganz kurz, lass mich das ausführen. Jede Form der gesellschaftspolitischen und politischen Stabilität hängt zusammen mit der ökonomischen Stabilität. Weil nur die Ökonomie, die Unternehmen, der Kapitalstock, die Summe aller Unternehmen, generiert das Staatseinkommen und das Einkommen der privaten Haushalte. Und wenn ich nicht mit der Wirtschaft pfleglich umgehe, dann passiert genau das, was in Deutschland passiert. Wir haben seit über 20 Jahren eine Politik, die nicht wirtschaftsfreundlich ist. Unsere Unternehmen, gerade Familienunternehmen, Ass im Ärmel bei uns, die ertragen das und arbeiten unendlich hart, weil viele auch gar nicht aus dem politischen Raum austreten können, aufgrund ihres Geschäftsmodells vielleicht, sind aber Hidden Champions unter Umständen. Also da wir brauchen eine wirtschaftsfreundliche Politik, wir brauchen da die Erkenntnis, dass wir nur etwas verteilen können, wenn die Wirtschaft das Ganze auch erwirtschaftet. Ansonsten leben wir von der Substanz und dann ist es ein endliches Spiel. Auch das geht jetzt an Frau Reicheneck. Hallo? Demokratischer Sozialismus oder sozialistischer Demokratie. Also da habe ich meine Probleme. Da habe ich meine Probleme, weil wir haben es schon einmal damit an die Wand gefahren. Und Frau Reicheneck, man kann aus Geschichte lernen.
Das wollen wir auf jeden Fall hoffen. Volker, kommen wir langsam zum Ende. Wenn wir jetzt mal voraussetzen, die neue Weltordnung oder wie wir es auch mal nennen wollen, das entwickelt sich jetzt positiv in den kommenden Monaten, dann wären ja eigentlich Aktien spannend, die jetzt richtig verprügelt wurden. Sei es jetzt wegen den Zollängsten oder hohe China-Abhängigkeit oder auch ja, vielleicht auch die deutschen Autobauer oder eine Qualcomm, die fast 60% Umsatz in China machen. Sind das Aktien, die du gerade spannend findest, die ja gerade verprügelt wurden wegen dieser ganzen Zollthematik?
Ja. Aber bitte keine Euphorie. Restrisiken bleiben erheblich. Das heißt, klar, eine Arrondierung in den Depots, ja, 10%, 5, je nach Risikobereitschaft, 5-10% in diese Werte gehen. Nochmal, der Kaufmann sagt immer, der Gewinn liegt im Einkauf. Das ist etwas, was, wo man eben auch antizyklisch manchmal agieren muss und sagen, dreht sich die Welt weiter, kann die Welt eigentlich ohne diese Unternehmen funktionieren? Nein, das können sie nicht. Das sehen wir dann auch bei deutschen Auftragseingängen. Heute Morgen kamen die Zahlen viel besser als erwartet. Ja, weil noch liegen die Strukturen hier und auch wenn die dann vielleicht nicht ganz so profitabel sind, erstmal geht alles weiter. Und wenn sich die Rahmendaten verändern sollten, dann läuft es eben auch besser auch mit Erträgen. Also insofern, für mich sind die Hoffnungswerte sehr, sehr ausgeprägt. Aber es gibt keinen Grund für Euphorie, aber eine Arrondierung in diesen Werten macht absolut Sinn, aber bitte darauf achten, dass die Bilanzen stark sind bei den Unternehmen. Also, dass man im Zweifelsfall auch noch ein bisschen Speck auf den Rippen hat in Unternehmen, um eventuell einen Zeitraum von weiteren 6 Monaten auch locker ertragen zu können.
Wie siehst du die deutschen Aktien? Was findest du da spannend konkret?
Jetzt könnte ich sagen SAP, weil tolles Unternehmen, tolle Produkte, läuft ganz gut, aber ist eben auch schon gut gelaufen, hat hohe Bewertungsniveaus. Mhm. Also den deutschen Markt würde ich im Grunde genommen eher über in der Gesamtheit sehen wollen. Das persönlich privat setze ich ein Stück weit im Moment auf Thyssen, sage ich ganz offen, sehe ich Potenzial. Aber es ist keine Empfehlung, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich rede jetzt einfach über das, was ich gemacht habe. Und ich habe zuletzt BASF ein bisschen getradet. Bei 55, 53 kann man es geben. Und alles, was bei 40 ist, ist in meinen Augen günstig.
Kommen wir langsam zum Fazit. Neue Weltordnung, ich habe vor kurzem gelesen, in den nächsten 90 Tagen. Also das ist jetzt für dich, setzt sich da auch die neue Weltordnung jetzt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das jetzt so ein Wandel, den wir über die nächsten 10 Jahre erleben?
Ich glaube, dieser Wandel wird langfristig sein und immer weitergehen, weil die Gewichte in der Weltwirtschaft verschieben sich immer weiter. Man muss schauen, wo sind gute Infrastrukturen, wo sind schlechte Infrastrukturen, wo sind Effizienzgewinne. Das heißt, das ist ein Prozess. Aber grundsätzlich diese große Disruption, die wird meines Erachtens in diesem Jahr abgearbeitet. Im Bereich der Zölle sehe ich es sehe ich eine riesige Chance, dass wir dieses Thema als Teil der Disruption Richtung drittes Quartal zu größten Teilen hinter uns haben und dann wieder mehr Berechenbarkeit haben und wie gesagt, daraus auch dann eine andere Resilienz in der globalen Wirtschaft bekommen werden. Also das ist im Moment mein präferiertes Szenario, weil wir müssen begreifen, dass die Welt sich dreht und immer sich dynamisch verändert. Deswegen auch Menschen wie ich, wir sind gefragt, dass wir Demut haben vor dem Potenzial der Veränderung. Ich sagte es eingangs mit Gerhard Schröder, ich hatte ihm damals nie diese Reform zugetraut und er hat sie gebracht und Frau Merkel hat die Früchte eingefahren. Herzlichen Glückwunsch, aber nichts weiter getan. Schade. Aber insofern, ich bin da guter Dinge und wir müssen jeden Tag 8 Milliarden Menschen ernähren, glücklich machen mit Gütern und Dienstleistungen und damit sind die Geschäftsmodelle im Grunde genommen gut aufgestellt. Und für mich, ich dachte es schon, glaube ich, auch in unserem letzten Gespräch, schaut nicht nur so auf die realen Wirtschaftsdaten, das reale, der globale BIP, weil das Wachstum wird ja durch Unternehmen dargestellt, sondern guckt auf das nominale BIP. Und das nominale BIP, losgelöst jetzt von dieser Anpassung 0,5% durch den IWF, die negative Anpassung, wächst um die 7,5%. Letztes Jahr waren es 8, okay, aber und das findet in den Bilanzen der Unternehmen statt. Die Inflation wird durch Unternehmen gemacht. Die setzen die Preise hoch, wenn sie Preisdurchsetzungskraft haben oder leiten die erhöhten Kosten durch und so weiter und so fort. Also ein bisschen den Blick auf das Große und Ganze haben und sich nicht zu sehr von der Emotionalität des Momentes erwischen lassen und vielleicht auch die Chancen in diesen Disruptionen erkennen. Es ist gut so, dass wir die Disruption haben, weil das alte Modell, in dem wir uns bewegten, das war ineffizient, es wurde in sich korrupt. Und wenn ich so etwas habe und das ist nicht zukunftsfähig, dann brauche ich die Disruption, um ein besseres Organigramm wieder zu schaffen, das dann zeitgemäßer ist und zukunftsfähig ist.
Noch ganz kurz ein Thema, über das wir ja sonst immer ausführlich gesprochen haben. Ukraine, USA, Russland, dieses Dreigestirn-Dreieck, wie man es nennen will, da hat sich ja viel zuletzt getan. Erst waren wir euphorisch, dann sind viele nervös geworden, der Eklat im Weißen Haus. Dann gab es jetzt wieder die ikonischen Bilder bei der Beisetzung vom Papst im Vatikan. Also sehr viele starke Bilder, sehr viel Hoffnung, sehr viel Enttäuschung. Wann endet das Ganze? Was ist da?
Als Humanist, lass mich erst den Wunsch zum Ausdruck bringen, als Humanist, der das Ende des Sterbens will. Besser heute als morgen. Nicht ganz realistisch, aber ich bin guter Dinge, dass wir in den nächsten Monaten eine Befriedung dieser Situation auf die Beine stellen. Auch hier erwarte ich von der Europäischen Union und auch von Großbritannien Realitätssinn. Kann man diesen Krieg gewinnen? Und wenn Sie Fachleute hören, Herrn Kujat als Beispiel, dann ist das Urteil ultimativ. Und dann müssen wir in diesem Konzept uns fragen, wo will Europa sich wirklich aufstellen? Ich bin groß geworden in einem Europa, das sich für Frieden einsetzte, nicht für Krieg. Und ich stehe dafür. Ich bin keine Pappe, die sich im Wind wiegt des Zeitgeistes. Der kann sehr irritierend sein. Sondern da brauchen wir Eichen. Und das Thema ist so komplex, ich will es hier nicht aufmachen, das gibt sonst wieder Shitstorms im Bereich der Kommentare, aber ich möchte auf eins hinweisen. Bitte, dazu gibt es Bücher von Peter Scholl-Latour zum Thema Ukraine, bitte lesen. Und wenn man das gelesen hat, dann kommt man zu anderen Bewertungen, als es die Narrative derzeit gewährleisten. Und er war ein Kenner, er war ein Top-Journalist, einer der besten, kein Problem, Mario. Einer der besten, die wir in Deutschland je hatten, wenn es um Geopolitik und ähnliche Themen ging. Und diese Journalisten fehlen mir sehr.
Volker, herzlichen Dank heute für deinen Klartext. Also das war mal wieder eine sehr spannende Reise, ein sehr spannender Ritt durch die Geopolitik. Also ich glaube, das hat sich auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben verdient, Leute. Und wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Vielleicht noch ganz kurz zu Gold. Denn das ist ja sehr gut gelaufen. Jetzt ist ja die große Frage, läuft es weiterhin so holprig, wenn wir jetzt mal auf die positiven Aspekte schauen? Dann wäre Gold wahrscheinlich jetzt nicht mehr der große Gewinner, oder? Wenn es so halbwegs gut läuft, dann könnte man vielleicht eher mit Gewinnmitnahmen rechnen, wenn wir jetzt mal das positive Szenario zu Ende denken.
Ja. Erstens, es gibt zwei Themen. Das eine ist, die Welt wird sich weiter sukzessive vom US-Dollar-Leitwährungsstatus trennen. Zweites Statement, die BRICS-Währung kommt erstmal nicht. Keine Chance. Absehbar mittelfristig nicht. Die Konsequenz daraus ist, dass der globale Süden weiter in der Tendenz Goldreserven aufbaut, um ihren Währungen zusätzliche Glaubwürdigkeit zu verleihen. Das heißt, diese Nachfragekomponente bleibt meines Erachtens sehr stabil. Die Momentum-Player, die im Edelmetall sind, das sind nicht wenige, die sehen im Moment Erschöpfungszustände. Wir haben die 3500 gemacht und ein Weg runter. Man sieht immer wieder in Schwäche, im Moment kommen Käufer rein. Aber das Momentum, das ist schon ein Stück weit gebrochen. Und nach diesem Anstieg von 1700, 1800 auf 3500 Dollar, wenn wir mal so auf die letzten zwei Jahre schauen, dann reden wir hier von 100% Anstieg und dann muss der auch mal konsolidiert werden. Und dann helfen Fibonacci-Zahlen. Und dann sind wir bei 30% als Beispiel. Das wäre aber für mich das Maximum. Das ist nicht favorisiert. Rücksetzer 10-15% halte ich für möglich. Und dann bin ich auch wieder Käufer, sage ich ganz deutlich. Weil das Thema Edelmetalle bleibt in meinen Augen ein enorm attraktives Thema, sage ich seit 2001. Aber für Euphorie gibt es keinen Grund. An Gewinnmitnahmen scheitert man nicht, sondern man scheitert an euphorischen Stimmungen auf der positiven wie negativen Seite. Das heißt 10-15% Korrekturpotenzial, ja.
Und jetzt zum Abschluss noch was Schönes. Das lieben wir ja. Du hast heute mit den Wahrscheinlichkeiten angefangen. Dann frage ich dich jetzt, jetzt gibt es die Retourkutsche. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Jahresende höher stehen? Bei DAX, S&P 500 und Co.
80%.
Das ist doch mal ein Statement, Volker. Da hoffe ich sehr, dass du richtig klickst. Herzlichen Dank dir. Das hat wie immer großen Spaß gemacht.
Ich danke dir. Merci vielmal.
Danke und danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr solche tollen Interviews künftig nicht verpassen wollt, dann gerne Kanal abonnieren und wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Danke, Volker, in den hohen Norden. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.